No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory.
Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen. Wir haben den 16.03.2026 und ihr seid richtig beim Update, beim Iran-Update mit Thomas Gast. Right? Wir fangen gleich mal an. Sehr viele Ereignisse diese Nacht und gestern Nachmittag. Die Houthi, die haben noch gefehlt auf dem Theater d'Operationnel und sie haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Die Houthi, die haben wirklich noch gefehlt, ja. Also Hezbollah ist da, die Houthi sind da, die IRGC ist am Kämpfen. Und es ist so ein infernales Trio. Infernales Trio, würde ich sagen. Die jemenitischen Houthi drohen den USA, die Bab el-Mandeb-Menge zu blockieren. Zur Unterstützung des Iran. Dies erklärte der Sprecher der Streitkräfte der Bewegung Ansar Allah, Abed Assaur. Handelsschiffe und Kriegsschiffe, einschließlich Flugzeugträger der US-Marine, könnten in der Menge gestoppt werden. Zuvor hat der Anführer der Houthi, der Abdul Malik al-Houthi, erklärt, die Aufrufe von Präsident Trump, eine Allianz und gemeinsame Anstrengungen zur Öffnung der Straße von Ormus zu schaffen, werden scheitern, so wie sie bereits bei Bab el-Mandeb gescheitert sind. That's the point. Da kam vorher eine Meldung raus, ich lese mal vor, die ist auf Englisch. Trump called on China, France, Japan, South Korea, the UK and others to send warships to the Strait of Ormus. Gut, kommen wir mal zu den Houthis. Was kann ich da sagen? Meine Einschätzung, Houthi, ich habe dort gearbeitet in Balhaf, bei dem YLNG-Projekt. Wir waren weg ungefähr 35 Kilometer von Al-Mukalla. Mukalla, das war damals die Hochburg von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Also es war ein gefährlicher Job. Ne? Und ja, das war ein Gasplant, LNG-Plant, wenn ihr so wollt. Und von daher kenne ich die Shia-Kämpfer der Houthis sehr, sehr gut. Ja, wir hatten Kontakt mit den Clans aus den Bergen, die sind oft runtergekommen, wir waren oft oben in den Bergen bei den Clans, also hervorragende Kämpfer. Das sind hauptsächlich Schiiten, natürlich Iran-Proxys, that's the point. Ja, und diese Houthis, die haben sehr viel Raketen verfeuert innerhalb der letzten Jahre, um eben den Bab el-Mandeb freizuhalten oder um Schiffe im Bab el-Mandeb ja, anzugreifen. Ne? Das heißt, die Houthis haben im Augenblick hauptsächlich nur noch Drohnen. Die Raketen, die kriegen sie nämlich vom Iran. Ja? Aber im Iran, die brauchen ihre Raketen selber. Im Augenblick ist da bei den Houthi Engpass. Deswegen haben sich die Houthi auch, ich würde sagen, verspätet zurückgemeldet rein in diese Operations, in diesen Krieg. That's the point. Und ich sage mal so, das war auch nicht wichtig. Die Präsenz der Houthi auf diesem Kriegsschauplatz war auch nicht wichtig. Ist es noch nicht wichtig. Warum? Weil die Straße von Ormus ist ja dicht. Ja, und alles, was da rauskommen könnte, Öl und Derivate von Öl etc. pp., auch LNG, das würde ja durchschifft werden rein Richtung Bab el-Mandeb, aber da die Straße von Ormus geschlossen ist, ist es nicht notwendig, den Bab el-Mandeb dicht zu machen. Ich möchte euch mal erklären, wie das alles so ein bisschen liegt, geografisch, weil es gibt Leute, die kennen sich da nicht aus. Da habe ich heute Morgen eine Sendung gesehen. Da ging ein französischer Journalist mal durchs Parlament, ja, in Frankreich, im Élysée, und da hat sich 10 Leute angehalten oder 5, 6 Leute angehalten. Haute Pointure, würde ich sagen, also Politiker und Abgeordnete und Minister, hat denen eine Karte gegeben, hat gesagt, schau mal her, wo ist der Iran? Der Kamera war dabei, wo liegt der Iran? Und von den 10 hat vielleicht eine gewusst, wo Iran liegt. Also die Allgemeinbildung manchmal, die lässt da zu wünschen übrig. Und deswegen hau ich mal raus, wie das so ein bisschen zusammenhängt, diese ganzen geografischen Locations. Also, schaut mal her. Du hast hier oben den Golf von Persien. Golf von Persien. Dann hast du westlich davon die ganzen Golfanrainer, die Golfstaaten. Rechts davon, also im Osten, ist der Iran. Dann geht er von Golf von Persien runter in die Strait of Ormus, in die Straße von Ormus. Das ist ein Nadelöhr, ist eine Meerenge. Die ist ziemlich eng. Ja, du hast da auf der rechten Seite, also östlich den Iran, du hast Bandar Abbas. Und von dort aus wird diese Meerenge kontrolliert. Von dort aus wird diese Meerenge kontrolliert. That's the point. Ja, dann geht's rein in den Golf von Oman, ins Arabische Meer, rüber in den Golf von Aden. Ja, du hast da nördlich jetzt diese ganzen Golfstaaten, diese ganze arabische Welt, wenn du möchtest. Golf von Aden, rein in den Golf von Tadjoura, dann hast du rechts den Jemen. Also rechts, wenn ich sage, ja, nordöstlich den Jemen, du hast links Djibouti, dann eben Eritrea. Du kommst rein in den Bab el-Mandeb, vorher kommst du vorbei an den sieben Brüdern. Les Sept Frères sind Inseln, ja. Und du hast da, wenn du reinfährst in den Bab el-Mandeb, hast du links den Ras Sian. Ich war schon auf dem Ras Sian, mehrmals, ja, beeindruckend. Und im Bab el-Mandeb, das heißt Tor der Tränen, da hast du zwei Pfadrinnen. Eine zwischen der Insel Mayan heißt die, und dem Festland, und eine etwas westlich davon gelegene. Die westliche ist ungefähr 30 Kilometer breit und die zwischen der Insel und dem Festland ist ziemlich schmal. Das ist eine schmale Fahrrinne, ja. Und auf diesem Bab el-Mandeb, da haben die Houthis ihren Einfluss. Da haben die Houthi, ja, das ist deren Gebiet. Dann geht's weiter ins Rote Meer. Du hast dann links eben, Eritrea, Ägypten, es geht hoch durch das ganze Rote Meer, Red Sea, rechts hast du wieder die Golfstaaten, Saudi-Arabien, ja, Jemen, Saudi-Arabien, dann kommt Ägypten, dann kommt der Suezkanal ziemlich eng, enge Passage, Ägypten macht der Jackpot und dann geht's rein Richtung Mittelmeer, durchs Mittelmeer durch und dann kommt es wieder raus von der Straße von Gibraltar. That's the point. Das heißt, wenn jetzt die Houthis den Bab el-Mandeb dicht machen, dann wäre das, wie gesagt, kein großes Problem, weil es nichts gibt, was da durch muss. Weil auf der anderen Seite die Irani die Strait of Hormuz dicht gemacht haben. Es wäre aber ein Problem, wenn der Bab el-Mandeb geschlossen wird durch die Houthi, die aktuell sagen, okay, wir werden militant für die Amerikaner. Warum? Weil die USS Gerald Ford im Roten Meer ist. Ja? Das heißt, in the reach of Houthi-Drohnen. That's the point. Und dann, wenn die Amerikaner ihre Kriegsschiffe schicken von den USA Richtung Nahe Osten, dann gehen sie nämlich von über den Atlantik Richtung Gibraltar, Straße von Gibraltar und den Weg zurück, ja, rein ins Suezkanal, rein ins Rote Meer etc. pp. Und dann geht's weiter Richtung Iranhausen. Das heißt, wenn die Amerikaner jetzt Schiffe schicken wollen oder ihre Schiffe, die im Einsatz sind, wieder zurückschicken wollen, ja. Und der Bab el-Mandeb ist dicht, geblockiert von den Houthi. Da müssten die Umleitung nehmen. Und die geht runter Richtung an der Ostküste Afrikas. Da hast du Somalia, da hast du Kenia, da hast du Madagaskar, da hast du Mosambik. Bis runter ans Kap. Da müssten sie südlich am Kap vorbeifahren und wieder Richtung Atlantik. Das heißt, ich bin die Strecke oft gefahren. Ja. Das heißt, die Amerikaner würden 10 bis 14 Tage verlieren. Und diese 10 bis 14 Tage, die musst du ja einplanen. Ist ganz klar, weil wenn du jetzt so einen großen Flugzeugträger hast, wie viele Leute sind da drauf, weiß nicht, 1000, keine Ahnung, ja, da ist ja Wasser drauf, da ist Nahrung drauf, da ist Treibstoff drauf und es ist schon ein Unterschied, ob du 10 oder 12 Tage länger unterwegs sein musst als geplant. Das heißt, diese Nordroute, diese Mittelmeerroute würde total blockiert sein und die Amerikaner müssten dann die südafrikanische Route wählen. 2 Wochen länger unterwegs und wie gesagt, das, was die Amerikaner so ein bisschen fürchten, ist, die USS Gerald Ford, Flugzeugträger, liegt im Roten Meer. Die liegt im Roten Meer. Wenn jetzt durch irgendein Zauberdingsbums da der Suezkanal gesperrt wird, warum auch ever, wenn die Houthi unten den Bab el-Mandeb, das Tor der Tränen, dicht machen, aus dem Mausende Gelände, dann ist die USS Gerald Ford in der Falle. Und ob die da sauber rauskommt, das wissen wir nicht. By the way, Flugzeugträger, die USS Abe Lincoln hat sich vermutlich verabschiedet. Die lag ja vorher 350 Kilometer weg vom Iran oder weg von der Straße von Hormuz. Die hat sich ganz zurückgezogen, liegt jetzt irgendwo im Bereich 800 bis 1000 Kilometer weg von den Geschehnissen und ist vielleicht möglicherweise wieder unterwegs Richtung USA, United States of America. Und angeblich soll die George W. Bush die Abe Lincoln ersetzen. Also, dann kann man sich die Frage stellen, zunächst mal, warum musste sich die Abe Lincoln zurückziehen? Und warum muss sie eventuell ersetzt werden? Die Iraner haben ja gesagt, naja, wir haben 4 Raketen auf die Abe Lincoln abgefeuert. Die Amerikaner, CENTCOM, hat gesagt, No danger, überhaupt kein Problem. That's the point. Also, jetzt habe ich euch mal erklärt, wie das so ein bisschen zusammenhängt. Ja, Persischer Golf, Strait of Hormuz, Arabisches Meer, Golf von Oman, Golf von Tadjoura, Ras Sian links, Siebenbrüder, die Meerenge, Bab el-Mandeb, Tor der Tränen, Rotes Meer, Rhein, Gibraltar, zuerst mal durch den Suezkanal, Mittelmeer, Gibraltar und dann ab Richtung Atlantik. Wenn das blockiert ist, aus dem Mausende Gelände, dann eben die Südrunde. Gut, jetzt schauen wir mal weiter rein. Also die Houthi, das sind taffe Kämpfer. Ja, das sind nicht Butschi-Butschi-Soldaten, das sind taffe Kämpfer. Die sind da ähnlich aufgestellt wie die Tubu im Tschad. Ich kenne ja auch die Tubu im Tschad, ich war 91 im Tschad. Ja, also die kannst du in die Wüste schicken mit ihrer Kalaschnikow, mit ihrer kleinen Musette, wo Munition drin ist. Musette ist ein kleines Sturmgepäck, den gibst du einen halben Liter Kamelstutenmilch, eine Handvoll Datteln, dann kämpfen die 14 Tage lang. Ohne Probleme. Ja, ohne Probleme. Ja. Folgendes, das haben wir schon gemacht, hier auch. Wir gehen weiter. Irans neuer oberster Führer, Mojaba Khamenei, ist verschwunden. Ja? Der Sohn von Ali Khamenei, der nach Angriffen der USA und Israels aus der Öffentlichkeit verschwand, befindet sich aktuell angeblich in Moskau, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Und das berichtet Al Jazeera, nicht Al Jazeera, sondern Al Jazeera, unter Berufung auf eine ihm nahestehende Quelle. Ja, vielleicht ist da ein Schreibfehler drin, vielleicht sollte das Al Jazeera heißen. Weiß ich nicht. Al Jazeera, da müsste ich mal nachgoogeln. Ja. Mojaba Khamenei hat beim Angriff vom 28. Februar 6 Familienmitglieder verloren. Sein Vater, seine Mutter, seine Ehefrau, sein Sohn, seine beiden Nichten. Er selbst wurde verwundet. Wir führen Krieg gegen den iranischen Militärapparat. Wir führen keinen Krieg gegen Zivilpersonen. Richtig? That's the point. We have the best intelligence of the world. Deswegen kamen, wie viel? 180 Kinder ums Leben. Alright. Wenn ich das so lese, Mojaba Khamenei hat beim Angriff vom 28. Februar 6 Familienmitglieder verloren. Vater, Mutter, Ehefrau, Sohn, Nichten. Er selbst wurde verwundet. Sorry, das tut weh. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin Mensch geblieben. Und das tut irgendwie weh. Und ich bin jemand, der hat zum Beispiel viel Bücher gelesen über die nordamerikanische Geschichte. Geronimo. Den hat es genauso getroffen damals. Den Apachenkrieger Geronimo ist zwar jetzt off-topic, aber ich ziehe da gerade einen Vergleich. Der war auch mal mit seinen Truppen unterwegs, mit seinen Kriegern unterwegs. Und derweil haben die Amerikaner eben sein Dorf angegriffen. Ja, und der hat seine ganze Familie verloren. Und dann ist er der gefürchtetste Guerillakämpfer ever, der Indianer geworden in Nordamerika. Ja, der hat dann gesagt, okay, ich habe alles verloren, ich werde euer Feind, ich werde auf ewig euer Enemy bleiben. Und der hat jahrelang Krieg geführt, erbittert. Und das hier ist genauso. Ja, es gibt Dinge, die darf man nicht machen. Es gibt Dinge, die sollte man nicht machen. Und es gibt Dinge, die kann eine Großmacht wie die Amerikaner. Die können das verhindern, wenn sie schon die beste Intelligence der Welt haben, wie Pete Hegseth behauptet hatte. Ja, wir gehen mal weiter. Wir hatten im Vorspann ein Video. Wir haben da gesehen den FM, Foreign Minister of Iran, Araghchi, und eine Reporterin. Die Reporterin sagte, dass Trump den Krieg in die Länge ziehen könnte. Also sie sprach davon 2 bis 3 Wochen, vielleicht noch länger. Und sie fragte dann den iranischen Außenminister Araghchi, ob der Iran um einen Waffenstillstand, um ein Ceasefire gefragt hätte, ja, gebeten hätte. Weil der Herr Trump sich so ausgedrückt hätte, als wäre der Iran total am Ende und die haben keine Raketen mehr, die können keinen Krieg mehr führen, wir haben alles destroyed und der Iran würde jetzt betteln um ein Ceasefire. Und da hat der Araghchi Folgendes gesagt, der Foreign Minister from Iran. Wir haben noch nicht mal um Verhandlungen gebeten. Also er hat verneint, ja, kein Ceasefire. Wir haben noch nicht mal um Verhandlungen gebeten. Er fügte hinzu, der Iran werde weiterkämpfen, bis Trump begreife, dass dies ein illegaler Krieg ohne Sieg sei. That's the point. Wir machen weiter, wir gehen weiter zum nächsten Bericht. US-Präsident Trump warnt, dass der NATO eine sehr schlimme Zukunft droht, wenn die Verbündeten den USA nicht im Krieg gegen den Iran helfen können. Das berichtet die Financial Times. Ja, heißt, Trump sagt zu den NATO-Ländern, okay, euch droht die schlimmste Periode eurer Mitgliedschaft in der NATO, wenn ihr uns nicht helft im Kampf gegen den Iran. Financial Times Quelle. Ja. Trump droht Öl nur gegen Iran Hilfe. Wird das jetzt noch unser Krieg? Das sagt die Bild-Zeitung. Jetzt muss ich euch mal erklären, warum ich hier auf eine Quelle zurückgreife vom Bild. Bild-Zeitung. Ja, ist ja so irgendwie verpönt. Ne? Und ich sag's mal so, ich schaue rein in die Alternativmedien. Verboten. Alternativmedien. Und wenn ich dort irgendeinen Bericht finde, dann mache ich einen Double-Check. Dann schaue ich rein, was sagen denn die Mainstream-Medien dazu oder andere Medien dazu. Und wenn sich das bestätigt, mehr oder weniger, weil quasi alle Medien das gleiche berichten, dann haue ich raus. Aber bevor ich nicht gecheckt habe, berichte ich von nichts. Das ist ganz klar. Ich möchte für euch die Wahrheit, sagen wir so, die Wahrheit liegt im Netz. Und ich möchte sie für euch finden. Ja? Und es hat sich immer bestätigt, dass wenn die Alternativmedien so und so und so und so sagen, ja, dann kommen irgendwann später auch die Mainstream-Medien, die sagen dann irgendwann das Gleiche. Nur ein bisschen zeitlich differenziert. That's the point. Ja? Das heißt, wenn ihr alles nachprüfen wollt, was ich hier sage, geht's einfach rein, googelt nach, Stichpunkte eingeben, etc. pp. Diese Arbeit möchte und kann ich euch nicht abnehmen. That's the point. Weil ich ab und zu nach Quellen gefragt werde. Ja? Aber die Quellen könnt ihr euch selber suchen, Stichpunkte eingeben, Google, Marsch. That's the point. Also, nochmal. Trump droht Öl nur gegen Iran-Hilfe. Wird das jetzt unser Krieg? Oder doch unser Krieg? Bild-Zeitung. Ja? Müssen deutsche Kriegsschiffe bald die Straße von Ormuz sichern? Fragezeichen. Nach iranischen Angriffen auf die wichtige Ölroute fordert US-Präsident Donald Trump andere Staaten zur Unterstützung auf. Und er macht klar, wer Öl will, muss dem US-Militär helfen. Also Leute, wenn ihr Öl wollt, dann müsst ihr eure Kalaschnikow schultern und ab Richtung Strait of Ormuz. Die Bundesregierung stellt sich dem bisher entschieden entgegen. Das ist nicht unser Krieg, sagt Kanzler Friedrich Merz am Freitag bei einem offiziellen Besuch in Norwegen. Doch der Druck steigt, ganz klar. Ja? Trump ist außerdem der Ansicht, dass arabische Staaten sich der Militäroperation gegen den Iran anschließen sollten. That's the point. Ja? Jetzt machen wir mal weiter bei der Einschätzung von Bild. Einerseits drängt der europäische Schutzpatron USA immer drastischer auf ein Eingreifen. Ja? Trump sagt, ihr müsst und wenn ihr nicht, lalala, bla bla bla. Zum anderen wächst der innenpolitische Druck. Viele Deutsche leiden unter den explodierenden Benzinpreisen. Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, zu Bild. Wenn die Straße von Ormuz freigegeben würde, würde der Ölpreis vermutlich deutlich fallen. Das heißt, dieser Chefvolkswirt hat da gesagt, naja, das ist meine Interpretation, wenn wir da helfen würden, den Amerikanern im Krieg gegen den Iran, und wir würden vielleicht Militärschiffe schicken in die Strait of Ormuz, dann wären wir nicht so übel dran. That's the point. Ja? Ja, ich meine, wenn du so ein Mann bist, dann stehst du in der Verantwortung. Du musst ganz genau überlegen, was du sagst. Weil das war so, für mich so ein bisschen, naja, eigentlich sollten wir schon helfen beim Krieg gegen den Iran. Weil sonst alles teurer wird. That's the point. Also, wir schauen mal weiter. Meine Meinung dazu, ja, haben wir aufgeschrieben. Meine Meinung dazu, Trump hat erkannt, dass die USA mit dem Krieg gegen den Iran eindeutig überfordert ist. Punkt. Ganz einfach. Er fordert andere Länder dazu auf, ihm zu helfen, die Straße von Ormuz freizuhalten. Er möchte Kriegsschiffe sehen von sehr vielen Nationen. Das heißt auf Deutsch, die Amerikaner können das nicht. Die können das nicht allein. Das heißt, die haben den Krieg angefangen, den sie nicht beenden können, den sie nicht allein beenden können. Und das ist nicht gut. Ja? Wenn ich einen Krieg anfange, muss ich die Mittel haben, das in eigener Initiative zu beenden. Und nicht irgendwo auf Mischema, Mittel am Weg, mitten im Krieg sagen, okay, naja, oh Gott, Gottes Willen, wir bräuchten eigentlich Verbündete, sonst schaffen wir das nicht. Könnt ihr vielleicht, das ist blöd, finde ich irgendwie, ja, nicht konsequent, nicht überdacht und ohne Plan, planlos. Meine zweite Meinung dazu ist, ich habe immer eine Doppelmeinung, ja, wenn der Iran möchte, dass die Straße von Ormuz geschlossen bleibt, dann bleibt die Straße von Ormuz geschlossen. Punkt. Ende Gelände, aus die Maus, da gibt es nichts zu sagen. Wenn der Iran möchte, dass die Straße von Ormuz geschlossen bleibt, dann bleibt das Ding geschlossen. Ja? Selbst mit einer Koalition der willigen Kreuzer und Kriegsschiffe in der Strait of Ormuz etc. pp. Negativ. Der Iran ist dran, Bandar Abbas, Iran, Westen, Iran, Raketen, Drohnen, Überblick, Kontrolle, Ratatouille. That's the point. Da haben die Amerikaner keinen Einfluss drauf, da haben die westlichen europäischen NATO-Länder keinen Einfluss drauf. Ja, da reicht ein ganz normales Skiff. Ja, ganz normales Skiff ist so ein Fischerboot. Da fährt er ein bisschen rum in der Gegend, ja, hat eine Plane drüber, Plane weg, Ratatouille raus, Rakete marsch oder Drohne marsch. Und Skiffs haben die Iraner Tausende. Oder es reicht ein Unterwassertorpedo. Oder es reicht eine verminte Area. Oder es reicht eine Drohne, abgefeuert von der Ladefläche von einem Lastwagen, der da dümmlich in der Gegend bei Banda Abbas rumfährt. Ja? Also, die Amerikaner haben nicht die Kontrolle über die Strait of Hormuz und das wird meiner Einschätzung nach genauso bleiben. Da wird sich nichts dran ändern. Punkt. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Da gibt's einen Bericht, der auch ein bisschen in die Kerbe schlägt, ja. Laut einem differenzierten Bericht werden Großbritannien, Deutschland und Australien den USA nicht helfen, die Sicherheit von Schiffen in der Straße von Hormuz zu gewährleisten. Ja, also, die Briten nicht dabei, wundert mich, Deutschland nicht dabei, Australien nicht dabei, Franzosen, ich denke, die wären gern dabei. Ja, wir schauen mal weiter. Im Augenblick haben sich der britische Premierminister Starmer, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Warepool, und die australische Ministerin für Infrastruktur und Verkehr, Catherine King, öffentlich von einer möglichen Koalition verabschiedet. Was nicht heißt, dass es so bleibt. Meine Prognose ist wie folgt. Das erste Kriegsschiff einer solchen Koalition, das sich in der Straße von Hormuz zeigt, wird sofort massiv angegriffen. Und wenn die Iraner so ein Kriegsschiff versenken, aus dem Haus in die Gelände, dann ziehen die anderen alle ab. Die hauen ab. Die suchen das Weite. Ja? Weil die Amerikaner, okay, die haben viel Kreuzer und viel Kriegsschiffe, aber Frankreich, wenn denen ein Schiff verloren geht, aus dem Haus, dann gehen die heim. Deutschland, wenn die einen Kreuzer verlieren, finale Comedy. Dann hat die Realität des Krieges getroffen. Und die anderen europäischen NATO-Länder genauso. Italien, Holland, was weiß ich, Tod und Teufel. Ja? Die haben ja nichts marinetechnisch. Oder ganz wenig. Und wenn eine Fregatte verloren geht, Jungs, wir verabschieden uns von der Szene. That's the point. Dann habe ich noch ein Video für euch rausgekramt, ja. Es geht wieder um diesen iranischen Außenminister, um diesen charismatischen iranischen Außenminister Araghchi, ist hier in einem Interview mit einer amerikanischen Moderatorin. Und diese Moderatorin fragt den Araghchi Folgendes. There are at least 4 Americans being held in Evin prison. What is the status of those Americans? Are they safe? Also die hat den Araghchi gefragt, pass mal auf, ihr Iraner, ihr habt doch 4 Amerikaner bei euch im Gefängnis, in Evin Gefängnis. Das Evin Gefängnis ist berüchtigt, das liegt im nördlichen Teil von Iran. Was ist mit den Amerikanern? Sind die sicher? Und da hat der Araghchi Folgendes gesagt, ja. Well, if the US and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe. Araghchi replied. Das heißt, naja, natürlich sind die sicher. Außer die Israelis und die Amerikaner greifen das Gefängnis an. Und das ist so eine brutale Erinnerung daran, dass die Amerikaner im Iran, die erfahren mehr Gefahr durch die Bombardements als durch die Iraner selber. Ja? Das heißt, der größte Feind der Amerikaner im Iran, das sind die Amerikaner oder die Israelis und nicht die Iraner. Das hat er gesagt. That's the point. Wir machen mal weiter. Wir schauen mal weiter rein in die Berichterstattung, ja. Dann gibt es noch ein Video. Ich zeige euch mal einen kurzen Auszug daraus und schaut mal rein. Es geht um Bodentruppen. Let's go.
The Marine Expeditionary Unit is departing Japan. They are headed presumably to the Straits and to the Gulf. What do you see as the risks when it comes to pulling capability out of Asia and deploying it to the Middle East?
Well, obviously, when we remove capability from anywhere in the world, it obviously makes us a little bit more vulnerable in the places that we're removing capability from. But furthermore, when I look at this, I see this as just a further escalation of this war. Remember, we were told at the very beginning that there would be no boots on the ground. There's nobody that really wants boots on the ground. And I will tell you this, Matt, like I said, as somebody that served, somebody that's been on the ground in combat, Iran is a completely different ballgame when we talk about putting troops on the ground. It would seem to me that this move of these troops is leading towards that. And I also truly believe that Americans are not prepared for the loss of life that we will see should this escalate to that level. We're not dealing with the Iraq here. We are not dealing with a poorly armed insurgency. These people in Iran have been waiting and preparing for this, all right? And it is going to be a very, very tough one if we end up having boots on the ground. And by the way, it's not something that I would recommend, as I do not believe that the support for this war is what some of the news media or even some of the voices from the administration would like for you to believe it is.
Ja, liebe Freunde, hier im Interview habt ihr gesehen den US-Veteran Rob Smith. Der hat Folgendes gesagt. Wenn es um den Einsatz von Bodentruppen geht, ist der Iran eine ganz andere Sache. Ja, also eine andere Sache wie Afghanistan oder Irak oder Grenada oder was weiß ich, Tod und Teufel. Ich bin auch fest davon überzeugt, sagte er, dass die Amerikaner nicht auf die Verluste an Menschenleben vorbereitet sind, die wir zu beklagen hätten, sollte es zu einer Eskalation auf dieses Niveau oder auf diesem Niveau kommen. Er spricht von Bodentruppen. Und das sagt US-Veteran Rob Smith. Im Gegensatz zum Irakkrieg hätte ein Konflikt dieser Größenordnung mit einem so gut vorbereiteten und schwer bewaffneten Gegner verheerende Folgen. Und es fehlt ihm an öffentlicher Unterstützung, fügte dieser US-Veteran Rob dazu, Rob Smith. Das heißt, dieser US-Veteran, der ist der gleichen Meinung wie ich. Ihr habt meine beiden ersten Teile über Bodentruppen im Iran hoffentlich gesehen. Wenn nicht, schaut mal nach. Ja, der letzte Teil kam gestern und der erste Teil kam vorgestern heraus. Schaut mal nach, es wird ein dritter Teil folgen. Thomas Gast, Ex-Fremdenlegionär, über Einsatz von Bodentruppen im Iran. Was sagt der Ex-Legionär dazu? Und Rob Smith sagt genau das Gleiche. Wenn die Amerikaner da reingehen, das ist anders als Irak. Das wird eine Katastrophe werden. Ja? Boots on the ground, da gibt es dann sehr viele KIAs, Killed in Actions. Wir schauen weiter zum nächsten Bericht. Der Demokraten US-Senator Chris Murphy erklärte nach den jüngsten Diskussionen bei geheimen Briefings, es sei jetzt völlig klar, dass US-Präsident Donald Trump die Kontrolle über die Militäroperation gegen den Iran verloren habe. Dazu gibt's einen Link, den packe ich hier unten rein. Schaut ihn euch mal an, wenn ihr das selber nachlesen möchtet. Hurra, die ganze was kostet die Welt. Macht das bitte. Link, wie gesagt, hier unten drin. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Da gibt's ein Video. Ich blende euch das mal kurz ein. Und der Text dazu ist folgender. Das iranische Regime beginnt damit, Gewehre an loyale Unterstützer auszugeben, darunter auch an Frauen. Ziel dieser Maßnahme ist offenbar, die Kontrolle auf der Straße zu stärken und zusätzliche Kräfte für den Fall möglicher regimefeindlicher Aufstände bereitzuhalten. Den Angaben zufolge sollen diese bewaffneten Unterstützer im Ernstfall Sicherheitskräfte dabei unterstützen, Proteste gegen die Regierung zu unterdrücken und die Stabilität des Regimes zu sichern. Okay, das habe ich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Ja, ich lese euch vor, ich blende euch auch die Bilder ein. Britische Presse, Berichte. Iranische Drohnen werden heimlich durch die Hand Putins gesteuert. Es geht noch weiter. Die versteckte Hand Putins hilft Iran bei seiner Taktik. Unter Feuer. Britische Militärs werden von iranischen Drohnen angegriffen, während die Befürchtungen wegen der Einbeziehung Putins steigen. Britische Militärbasis unter Feuer des Iran, während Putin Teheran hilft. Erdöl bringt Russland täglich 150 Millionen Dollar ein. Ja? Also es ist schon brutal. Seit dem Jahr 2014, seit der Annexion der Krim durch Russland, da ist an allem, was passiert, an allem Übel, was passiert, immer nur einer dran schuld, das ist der Putin. Gibt's in Europa irgendwo Drohnen? Wird in Europa irgendwo eine Drohne gesichtet? Der Putin war's. Ja? Fällt in Peking ein Mülleimer um? Der Putin war's. Punkt. Ist irgendwie jemand schuld am Krieg der Amerikaner gegen den Iran? Naja, der Putin ist dran schuld. Hurra, was kostet die Welt? Leute, ja? Also wir haben unser Feindbild erschaffen. Wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwas nicht klappt, wie wir wollen, Putin ist schuld. Right? Wir gehen über zum nächsten Bericht, Leute. Na? Okay. In Frankreich ist ein Mangel an Raketen für Rafale-Kampfflugzeuge entstanden, nachdem diese aktiv gegen iranische Shahed-Drohnen eingesetzt wurden. Dies berichtet die Zeitung La Tribune. Der Zeitung zufolge wurde ein erheblicher Teil der Raketen in den letzten Wochen beim Abfangen von Drohnen verbraucht. Aufgrund des raschen Rückgangs der Munitionsvorräte sind Bedenken hinsichtlich der künftigen Kampfkraft der Luftwaffe aufgekommen. Vor diesem Hintergrund berief der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu eine dringende Krisensitzung ein. Bei dem Treffen sollen Maßnahmen zur Auffüllung der Raketenvorräte und zur langfristigen Verstärkung der Streitkräfte erörtert werden. That's the point. Zuvor hatte auch Israel angesichts der anhaltenden Konfrontation mit dem Iran Probleme bei der Versorgung mit Abfangmunition gemeldet. Also, das ist ganz klar. Sehr vielen Ländern sagt man nach, es fehle die Munition. Das habe ich gesagt von den Amerikanern, das haben Experten bestätigt. Das habe ich gesagt von Israelis, das haben Experten mehr oder weniger bestätigt. Da findet man tausende Quellen im Netz. Jetzt sagen die Franzosen, okay, wir haben sehr viele Raketen abgefeuert, wir haben nicht mehr genug Munition. Also, wir können da nicht unterscheiden zwischen Realität, Wahrheit oder irgendwie Fake News. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Art Propaganda. Das kann drin sein. Das ist möglich. Ja. Jetzt mal meine Meinung zu dem, was ich gerade vorgelesen habe von den Franzosen. Ja. Den fehlenden Raketen, abgefeuert von Rafale. Wo haben die Franzosen diese Raketen verschossen? Soviel ich weiß, sind die Franzosen im Einsatz in Zypern, bei Akrotiri. Dort gibt es eine britische Airbase. Und diese britische Airbase wurde von 1, 2, 3 Drohnen angegriffen. Könnte sein, dass die Franzosen dort ihre Raketen verschossen haben. Kann es sein, dass die Franzosen ein oder zwei Raketen verschossen haben in der Türkei? Dort wurden ja auch Drohnen gesichtet. Von Putin oder vom Arachi. Ich weiß es nicht, ja. Könnte sein, dass dort die Franzosen möglicherweise ein oder zwei Raketen verschossen haben. Wo sonst noch? Ja. Aber wenn die Franzosen, gesetzt im Fall ist, es stimmt, was ich gerade gesagt habe, ist eine Annahme. Wenn die Franzosen hier mal 3 Raketen verschossen haben in Zypern, Nordzypern, bei Akrotiri, ja, oder noch vielleicht in der Türkei, was ich nie glaube, dann wären das höchstens 5. Kann man sagen, oder können die Franzosen von sich behaupten, dass wenn sie 5 Raketen abschießen, dass sie dann Engpass haben mit Munition? Das wäre ein Eingeständnis der Ohnmacht der Franzosen. Das heißt, sie haben auf jeden Fall mehr verschossen. Und die Frage ist, wo haben sie diese verschossen? Kann es sein, dass europäische NATO-Länder vielleicht doch tiefer drinstecken im Krieg, als man uns erklären möchte oder erzählen möchte oder als an die Öffentlichkeit dringt? Weil, wenn die einen Engpass haben, naja, okay, ich kann sagen, die Franzosen können sagen, okay, wir haben 60 Raketen verschossen. Okay, dann ist ein Engpass da. Aber wo zum Teufel haben sie diese Raketen verschossen? Wo? Nicht in Zypern, nicht in der Türkei, wo dann? Wo dann? Eure Meinung ist gefragt. Also ich sehe da wirklich nichts. Und ich frage mich gerade, wer von der europäischen NATO noch irgendwie mit drinsteckt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist mal so eine Frage am Rande, die ich euch zuwerfe, wie so ein Spielball. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Machen die Europäer bei den Bombardements auf Iran mit, ja oder nein? Die Briten, die Deutschen, die Franzosen? Was denkt ihr? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist sicherlich alles nur hypothetische Meinung, die ich da raushaue, aber ich stelle mir halt Fragen. Ja, ich stelle mir Fragen und es wäre schön, irgendwie vielleicht in naher Zukunft Antworten auf meine Fragen zu haben. Vielleicht seid ihr besser aufgestellt, vielleicht habt ihr mehr Wissen als ich. That's the point. Wenn ja, bitte hier unten rein in die Kommentare. Danke dafür. Ich war ja lange Zeit bei der französischen Armee. Ich war in der Fremdenlegion 17 Jahre lang. Ich war oft in Einsatz, ja. Und zur Erinnerung, die französische Fremdenlegion, das ist Armée Française, das ist französische Armee, das ist also NATO, wenn ihr so wollt. Ja, ich war oft im Einsatz und wir haben natürlich sehr viel geschossen, ist ganz klar. Wir waren gut unterwegs. Wir hatten, wenn ich mich so erinnere, ich hatte niemals gesehen, dass die Legion Engpässe hatte bei der scharfen Munition. Und ist ja nicht nur so, dass wir nur Sturmgewehre hatten. Oder Pistolen und so weiter und so fort. Oder Maschinenpistolen. No. Wir hatten ja auch unter anderem zum Beispiel Milan. Missile Infanterie Leger Antichar. Lenkflugkörper Milan. Wir hatten die HOT. WAP-HOT. Ja. Anti-Tank-Rakete. Wir hatten Mörser 120 mm. Wir hatten Mörser 81 mm. Wir hatten Eriks. Ja. Kaliber 136. Wenn ich mich nicht täusche, Panzerabwehr-Lenksystem Eriks. Ich habe 3 Dinger von diesen Dingern abgeballert. Ich habe 3 Eriks verschossen. Ja, Jedes Mal, wenn ich auf den Abzug gedrückt habe, dann kam da so ein kleines, vom Preis her so ein kleiner Mittelwagen kam da rausgeschossen, ja. Alle Ziele, die ich anvisiert habe, destroyed. That's the point, ja. Also, Eryx, Mercer, aller Art, dann haben wir noch die Kampfpanzer, AMX-10, ja. Auch hier kein Engpass. Also bei allem, was ich genannt habe, gab es bei der Legion, so viel und soweit ich mich erinnern kann, nie einen Engpass. Und mich wundert wirklich, dass die Franzosen jetzt bei diesen Missiles, abgefeuert von Rafale Kampfjet, einen Engpass haben. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße, braucht man nicht. The way of the gun ist falsch. Ich wünsche euch allen einen tollen Start in diese Woche. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz, Frieden und Ausgeglichenheit. Ich wünsche uns allen Gerechtigkeit, weil ohne Gerechtigkeit kein Frieden, ohne Frieden keine Gerechtigkeit. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus, macht's alle gut und ich liebe euch. Servus, Deutschland. Bye, bye.